Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Hannes Jenecke.
Bitte schön, bitte schön.
Ja.
Guten Abend.
Zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass du überhaupt Zeit hattest.
Danke für die Einladung.
Weil du gerade in Amsterdam drehst und jetzt auch, glaube ich, heute Abend wieder hinfährst. Was wird da gerade jetzt gedreht?
Wir machen einen Zweiteiler für die ARD, so ein Thriller. Titel im Moment ist Arbeitstitel der Amsterdam-Krimi, obwohl es eigentlich kein Krimi ist. Und ich drehe mit Alice Dwyer, eine Berliner Kollegin. Und das ist so eine verdeckte Ermittlergeschichte. Ist ganz spannend. Also ausnahmsweise mal ein Krimi, wo nicht die Leiche ins Bild geschoben wird. Es kommt ein netter Kommissar und fragt, wer waren das? Sondern da geht es nicht um Leichen, sondern um verdeckte Ermittler, die im Drogenmilieu arbeiten und ermitteln.
Ich nehme mal an, du bekommst Dutzende von Drehbüchern zugeschickt. Im Monat oder im Jahr. Liest du die eigentlich alle und wie muss eigentlich ein Drehbuch sein, damit dich eine Rolle darin anspricht?
Also wenn ich frei habe für die Drehzeit, dann lese ich grundsätzlich selber. Und dann ist natürlich relativ entscheidend, wer führt Regie, wer spielt mit. Und dann gibt es natürlich einen gewissen Anspruch. Ich mache halt jetzt nochmal, ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen, wo waren Sie gestern um 9:30? Haben Sie ein Alibi? Hier ist meine Karte, was einfällt, rufen Sie mir an. Also diese Krimi-Flut ist natürlich in Deutschland ein bisschen ermüdend. Es gibt eine Schmonzettenflut, wie wir wissen, auch die ist ein bisschen ermüdend. Ich versuche schon Genres zu beackern, wo man ein bisschen mehr erzählt als halt die besagte Leiche im Bild und so. Also das ist ein bisschen auch Geschmackssache. Natürlich bin ich ein großer Fan der Komödie, weil es auch so schwer ist, sie gut zu drehen. Und ich mag aber auch Thriller und ich mag auch Action. Also mir ist das Genre eigentlich egal, sondern das Buch mich nicht nach 10 Seiten entweder so langweilt oder ärgert, dass ich es in die Ecke schmeiße. Und das passiert selten genug. Insofern ist die Auswahl der Filme, die ich drehe, relativ einfach.
Gibt es eine Rolle, von der du vielleicht noch träumst, die dir aber noch nicht angeboten worden ist?
Also grundsätzlich sage ich immer, jedes gute Drehbuch ist für Films wert. Die Rollen sind mir dabei egal. Ich spiele jetzt nicht lieber einen Bösewicht als einen netten Jungen von nebenan. Das muss einfach ein spannendes Buch sein oder es muss intelligent unterhalten. Und dann ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ich habe jetzt zuletzt laufen gehabt einen Dominik Graf-Tatort mit dem Titel Der rote Schatten. Da habe ich einen extrem unerfreulichen Zeitgenossen der RAF und des BND gespielt. Der lief jetzt vor einigen Wochen. Dann habe ich beim NDR kürzlich einen Film gehabt mit dem Titel Meine fremde Freundin. Da habe ich einen ganz schrecklichen Bürohengst gespielt, der mit chauvinistischen Sprüchen sich immer hervortut und ihm dann eine Vergewaltigung vorgeworfen wird. Also wenn die Bücher einen gewissen Anspruch haben, dann bin ich eigentlich, ist mir ziemlich egal, was es für eine Rolle ist. Was mich ein bisschen wundert in Deutschland, dass wir genremäßig so wahnsinnig schmal arbeiten. Also im Kino gibt es nur noch Comedy oder Familienfilme. Und im Fernsehen ist halt 80% Krimi und der Rest ist Liebesgeschichten, Schmonzetten. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, wir haben eigentlich genug Themen in Deutschland, über die man es sich lohnen würde, Filme zu drehen. Aber offensichtlich folgt uns das Publikum dann oft nicht. Ja. Es ist wirklich so, dass wenn zum Beispiel eine ZDF-Redaktion, die den Sonntagabend bestückt, diesen klassischen Pilcherplatz, die haben ja vor 2-3 Jahren wirklich mal versucht, da was ganz Neues zu starten und das Publikum hat schlicht und einfach nicht eingeschaltet. Und da wird es nach 2 oder 3 Versuchen natürlich eingestellt, weil wir eine Quote haben. Bei der Digeto was ähnlich, ARD, da gab es ewig diese Christine Neubauer Filme und dann kam eine neue Führungsriege bei der Digeto, Sascha Schwingel und Christine Strobel und die wollten wirklich was Neues machen und dann haben die Leute einfach ausgeschaltet. Und dann wird man ja auch vom Publikum durch ein bisschen gezwungen, wieder auf Genres zu setzen, die halt laufen, weil wir haben natürlich auch einen Auftrag, Quote zu machen.
Sicher, klar.
Das ist unsere Werbung.
Aber was auffällig ist, ist, dass du ja nicht unbedingt in eine Schublade passt. Das heißt, man bietet dir auch Dinge an, die also von Komödie bis zum Action reichen. Manche sind ja tatsächlich Kraft ihrer Karriere irgendwie ein bisschen verhaftet in dem, was sie da machen. Meinetwegen immer gern den Krimimann oder immer gern den Bösen. Das ist bei dir nicht so.
Das ist ein bisschen Kampf und da hatte ich das Glück, ich habe ja angefangen mit einem großartigen Kollegen namens Götz-George, der am Schluss seiner Schimanski-Karriere auch nur noch als Schimmi angesprochen wurde. Also auf der Straße war das der Schimmi. Und er hat dann wirklich mit eigenem Budget den Todmacher kofinanziert. Den Film über Mengele, weil er so müde war, immer in diese Schublade gepresst werden. Man muss in Deutschland sehr aufpassen, weil sowohl die Caster als auch das Publikum, als auch Sender und Produzenten sagen, naja, der spielt dann immer so die Ultnudel oder der spielt immer den Kommissar. Da muss man ein bisschen dagegen kämpfen, nicht in dieser Schublade zu verschwinden. Das ist ein bisschen mühsam manchmal, aber wenn man sich da das zum Ziel setzt, also bei mir ist es wirklich so, dass im Moment alles angeboten wird, kreuz und quer durch den Gemüsegarten.
Das ist doch eigentlich ganz schön als Schauspieler. Wann hast du eigentlich das erste Mal gedacht, Schauspielerei, das könnte was für mich sein. Wie alt warst du da?
Ich war einer dieser Abiturienten, der überhaupt nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte, wollte. Ich habe tagsüber in einem Schallplattenladen gearbeitet, als es noch LPs gab. Und abends in einer Bar. Und in dieser Bar hingen die ganzen Schauspieler des städtischen Theaters rum. Und die haben mir das einfach so eingeredet. Ich habe gesagt, probier das doch mal. Und ich wusste schon, dass ich nicht den Rest meines Lebens LPs verkaufe und abends am Zapfhahn stehe. Und dann habe ich wirklich aus Jux und Dollerei im Mozarteum in Salzburg die Aufnahmeprüfung probiert. Bin da durchgerasselt und habe dann eigentlich gedacht, naja, dann soll das nicht sein. Und habe mich dann erst ganz kurzfristig eingeschrieben für Sport und Englisch auf Lehrfach.
Ja.
Bin, glaube ich, war 2 Tage in der Uni. Und habe dann noch das Reinhardt-Seminar probiert in Wien. Das ist eine relativ renommierte Schauspielschule. Und die haben mich lustigerweise genommen. Und dann habe ich es echt gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte machen können. Das ist
traumhaft. Andere machen sich krumm. Und bei dir kam es quasi irgendwie so ein bisschen auf dem Silbertablett. Großartig. Heute lebst du ja ein bisschen zurückgezogen, wenn man das sagen darf. Zum einen am Ammersee in Bayern, nahe München, in einer umgebauten Scheune mit Seezugang. Und auch in einem Haus in Los Angeles. Wo bist du öfter?
Also im Moment hauptsächlich in Deutschland, weil meine Mutter ist für einen Pflegefall, deswegen bin ich im Moment wenig drüben. Ich mache die Dokus, die ich für ZDF und die BBC drehe, zusammen mit 2 Münchner Partnern. Deswegen bin ich nach Bayern gezogen, was man nur erträgt, wenn man die Politik konsequent ignoriert. Ansonsten, also fürs Auge ist Bayern sehr schön. Aber man sollte ja nicht die Zeitung aufschlagen oder Bayern.
Ich habe gelesen, dass in dem Ort, in dem du lebst, dass dort 60% derer, die da wohnen, grün wählen. Das käme dir dann
das
ja auch entgegen.
Das ist aber ein reiner Zufall. Ich wollte eigentlich in der Nähe des Produktionsbüros in München was finden mit 3 Maklern, am liebsten in Fahrraddistanz. München ist bekanntermaßen eine nicht bezahlbare Schickimicki-Hochburg. Und bin aus lauter Verzweiflung dann aufs Land gezogen, etwa 45 Kilometer außerhalb von München, und hatte keine Ahnung, dass dieses Dorf so eine Öko Hochburg ist. Und da habe ich einfach Glück gehabt, weil ich mich wundere, dass Herr Seehofer dieses Dorf noch nicht weggebombt hat bei 60% Grünwählern. Also das ist sehr erfreulich. Da steht der älteste Bioladen Deutschlands, der ist seit 68 eröffnet worden. Und der heißt Naturwaren am Dorfbrunnen. So heißt dann in Bayern ein Bioladen.
Großartig. Und der wird immer noch vom selben Menschen geführt,
oder? In der dritten Generation, ja, interessanterweise.
Hannes Jenicke, du setzt dich immens für Natur und Umwelt und bedrohte Tiere wie Delfine, Haie, Elefanten, Löwen, Orang-Utans ein in der ZDF-Reihe Im Einsatz für. Dazu dann gab es auch mehrere Bücher, die du geschrieben hast, mit denen man so ein bisschen aufrütteln will. Entweder uns als Verbraucher oder uns auch als Herdentier, wie gerade jüngst in dem Buch Wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche. Dazu dann später mehr. Wann begann eigentlich dieses Engagement für eine Sache, dieses, ich darf sagen, Aktivistentum im besten Sinne?
Also das gab mir jetzt einen speziellen Tag, wo ich gesagt habe, so, jetzt werde ich Umweltaktivist. Meine Eltern haben, als ich ein kleiner Junge war, die Süddeutsche abonniert gehabt, und da war irgendwann Anfang der 70er, da war ich 11, 12, auf der Titelseite so ein Foto von einem kleinen Schlauchboot, das fuhr gegen einen großen Walfang-Trawler an, und auf dem Boot stand drauf Greenpeace. Und ich fand das einfach nur cool, dass irgendwelche Verrückten versucht haben, große Walfangboote zu stoppen. Und dann bin ich, glaube ich, mit 14, 15 da für den horrenden Jahresbeitrag von 50 D-Mark bin ich Greenpeace-Mitglied geworden. Und dann kriegst du diesen Newsletter alle 3 Monate. Und wenn du den wirklich liest, was ich getan habe, dann wunderst du dich irgendwann, dass wir eigentlich seit den frühen 70ern wissen, was passieren sollte. Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Kohle, Sprit. Und es passiert genau das Gegenteil. Und dann habe ich ewig in Köln gelebt, wie du weißt, und war dann im Ruderclub zusammen mit Herbert Grönemeyer, lustigerweise. Mhm. Und da waren wir lustigerweise gerade am Training, als dieses große, als diese Sandoz-Katastrophe passierte, 86, wo man wirklich wochenlang nur noch, eigentlich gar nicht mehr aufs Wasser konnte.
Der Rhein war total verseucht,
kann man sagen. Also es war wirklich jedes Lebewesen im Rhein schwamm, lag tot am Ufer. Und da habe ich dann immer gedacht, man muss ein bisschen mehr tun als 50 D-Mark Jahresbeitrag überweisen. Und da bin ich dann aktiv geworden. Und das habe ich dann so, als wie man das so macht, als Greenpeace-Mitglied halt betrieben in der Ortsgruppe Köln-Nippes, hieß die. Und habe dann irgendwann eine Reihe gemacht für Vox, die nannte sich Vox to Extrem. Das war ein Reiseformat, so ein Abenteuerreiseformat. Und da haben wir halt auch Themen beackert mit meinen jetzigen Partnern, die, sagen wir mal, politisch oder umweltpolitisch brisant waren. Also Beispiel, wir haben einen Film gemacht über die Arktis in Kanada, Alaska, und haben dann zufällig erfahren von der kanadischen Coast Guard, dass ein verendeter Orca aus dem Meer geholt wird und auf die Giftmülldeponie entsorgt wird, um dieses komplett vergiftete Tier aus dem marinen Nahrungskreislauf zu holen. Mhm. Das haben wir in dem Film drin gehabt, das wurde uns dann aber rausgeschnitten von Vox, weil das sollte ja eine nette Reisesendung werden. So, das haben wir uns ein paar Mal angetan, und dann haben mein Kameramann und ich, mit dem ich das damals gemacht habe, gesagt, komm, wir riskieren mal ein eigenes Format. Und dann waren wir der festen Überzeugung, wenn wir sowas machen, Umweltthematik erzählt an aussterbenden Tierarten. Das wird uns aus der Hand gerissen von jedem Sender. Wir haben den ersten Film bei Orang-Utans 2007 aus einer Tasche bezahlt, und den hat uns gar niemand aus der Hand gerissen. Und ich habe, glaube ich, das ZDF einfach so lange genervt, bis der jetzige Intendant Bello gesagt hat, schafft mir diesen Jeneke vom Hals. Jetzt strahlt das mal aus nachts und dann ist Ruhe im Karton. Dann hat er das um 23.35 Uhr ausgestrahlt nach Carmen Nebel. Und das hatte erstaunlicherweise Bombenquoten. Und der Rest ist Geschichte. Also ich bin dem ZDF bis heute einfach unendlich dankbar, dass ich das machen darf.
Ja.
Die Filme bewegen auch erstaunlicherweise wirklich was. Also selbst
das wollte ich gerade fragen. Was haben diese Filme eigentlich bewirkt? Was kann eigentlich verpuffen? Oder was kann tatsächlich Menschen, die das sehen, oder auch Entscheider, die das sehen, zum Umdenken bewegen?
Also vieles verpufft sicherlich. Wir haben einen Film gemacht über Eisbären, CO2-Ausstoß, Polkappenschmelze, was ja eigentlich dazu führen sollte, dass Leute sagen, wir kaufen keine SUVs mehr, mit denen wir durch die Innenstadt von München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg fahren. Es passiert genau das
Osnabrück.
Gegenteil. Es sind, glaube ich, die Osnabrücker, glaube ich, sind vernünftiger. Also es ist, glaube ich, das Lieblingsauto auf der Maximilianstraße in München, in dritter Reihe mit dem Porsche Cayenne parken. Also da haben wir offensichtlich keine Wirkung erzielt, aber erstaunlicherweise bei dem Hai-Film zum Beispiel hat ein Rewe-Einkaufsmanager gesehen und ich treffe den auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und sagt derjenige, ich habe den Film geguckt und wir koordinieren ab sofort unseren Fischeinkauf mit dem WWF. Wir kaufen nur noch MSC-Label und wir verkaufen keine Hai-Produkte mehr. Ich dachte, wow. Wir haben natürlich auch den Effekt, dass der deutsche Fernsehzuschauer ist irrsinnig spendabel, hätten wir nie gedacht. Also bei dem Orang-Utan-Film ist nach der Erstausstrahlung haben deutsche Fernsehzuschauer 1,5 Millionen gespendet für Wiederaufforstung auf Borneo. Wo du denkst, wow. Und der holländische Wiederaufforster und Umweltschützer, für den wir es gedreht haben, der hat überhaupt noch nie eine solche Spende gesehen. Das kam von einer einzigen Ausstrahlung im ZDF. Also man kann mit dem Film erstaunlicherweise echt was bewegen.
Wenn man das dreht, gibt es ja Szenen, die sind wirklich ganz, ganz unschön. Und die Frage, kann ich das eigentlich zeigen? Geht das eigentlich? Oder muss ich das rausnehmen? Ist das zu hart? Oder es gab kürzlich einen Film, Geheimsache Tiertransporte, Tiere ins außereuropäische Ausland, also Ägypten, Irak. Und so. Das waren Bilder, die ich persönlich so im Fernsehen noch nicht gesehen habe. Kann mir vorstellen, dass man dann auch irgendwann wegschaltet und sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Was kann man dem Fernsehzuschauer in so einer Reihe, die du da machst, anbieten?
Das ist ein ganz schmaler Grat. Mhm. Ich glaube, dass wir einen Reflex haben, gerade bei den Filmen von Karelmann, den ich unglaublich bewundere, der die Tiertransporte-Geschichte gedreht hat, dass man sagt, ich will es aber nicht sehen. Ja. Also das ist ein schmaler Grat. Ich denke, man muss immer eine Mischung machen aus der Schönheit, die wir zu beschützen haben oder beschützen sollten und, sagen wir mal, vorsichtigen Schockbildern. Wenn du nur noch schockst, was ja Peter zum Beispiel sehr konsequent tut, ich glaube, es bewirkt nichts. Ich schaue durch eine deutsche Fußgängerzone, an jeder Kapuze hängt ein Marderhund, hängt ein chinesisches Tier, was gerade geschlachtet wird. Obwohl wir alle wissen, wie diese Tiere gezüchtet werden. Der Fleischkonsum steigt weiter. Wir sind, glaube ich, bei 67 Kilo pro Kopf in Deutschland pro Jahr. Obwohl Karelmann diese großartigen Filme dreht. Also ich glaube, das ist immer so ein schmaler Grat, den Leuten. Also meine Meinung ist mittlerweile, man muss eher die Schönheit betonen und zu sagen, also der Orang-Utan stirbt aus, weil wir Tropenholz und ich weiß nicht was. Und der Eisbär stirbt aus, weil wir halt heizen wie verrückt und Air-Condition und Autos. Ja. Ich glaube, wir müssen eher die Schönheit zeigen und zu sagen, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, stirbt dieses Tier aus, anstatt ständig diese Schockerbilder zu zeigen.
Wenn man sich engagiert, muss man auch mit Kritik umgehen. Also die schallt einem ja überall dann entgegen. Ich habe gelesen, der Stern hat mal geschrieben, jene gemacht auf Meister des exzessiven Betroffenheitsjournalismus. Man wird ja oft belächelt dann manchmal auch in Deutschland, wenn man sich engagiert. Warum ist das so und wie gehst du mit Kritik um?
Das ignoriere ich, sonst hätte ich ja nach dem ersten Film schon aufhören müssen. Schon der Orang-Utan-Film wurde vernichtend kritisiert. Also der Spiegel, die SZ, die FAZ, der Fokus, die haben auch eine erstaunliche Fantasie. Also da bin ich dann der Indiana Jones, der Mülltrenner, ich bin der Affenversteher, ich bin der Vielflieger gegen den Klimawandel, ich bin ein unerträglicher Gutmensch. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch der Tatsache zu verdanken, dass es Leute natürlich erinnert, gerade aus den Printmedien, jeder von uns könnte ja was tun. Wenn jetzt einer dahergeht, wäre es ja mal Musterfall Felix Finkbeiner, ein 9-jähriger Junge, der mehr Bäume gepflanzt hat als irgendeine Wiederaufforstung oder so sein. Das weckt natürlich so eine gewisse, der erinnert mich eigentlich an meinen lahmen Arsch. Und wir beweisen mit diesem Film, dass man irre viel bewegen kann. Und das geht einfach vielen Leuten auf den Keks, dann bist du halt der Gutmensch und das nervt und das ist mir ehrlich gesagt egal.
Wenn man in die Arktis fliegt, um den Eisbär zu filmen, dann produziert man ja selber auch CO2, genau wie die ganzen Klimakonferenzen das ja auch tun. Letztlich muss man ja auch sagen, aber bei dir ist es so, dass du dir zusammenrechnest, wie viel CO2 du jetzt durch das Fliegen verbraten hast und dann eine gewisse Ausgleichszahlung dann irgendwie leistest. Das ist ja eine gewisse Form von Konsequenz.
Jein. Also Beispiel Eisbär, wir haben da zu viert gedreht und wir haben für die Reise nach Manitoba 23,5 Tonnen CO2.
Das hast du dir ausrechnen lassen?
Das machen fast alle Airlines mittlerweile. Mhm. Man kann diesen CO2-Ausgleich machen, das kann man mit über einen sehr einfachen Schlüssel ausrechnen. Ja. Das ist mehr als eine Familie in 5 Jahren mit einem großen Auto verfährt, das ist uns völlig klar. Dann ist die Entscheidung, bleibe ich jetzt zu Hause und mache die Filme nicht oder fliege ich dahin? Also wir haben uns entschieden, dass wir das für sinnvoll erachten, diese Filme zu drehen. Die werden unglaublich oft wiederholt. Ich glaube, dass sie tatsächlich eine gewisse Wirkung haben. Und die Journalisten, die mir das dauernd unter die Nase rammen, Herrjenige, Sie fliegen doch zu diesen Umwelt. Dann sage ich immer, dann erklärt mir, wie ich da mit dem Fahrrad hinkomme, mit 300 Kilo Kamera-Equipment. Wie komme ich nach Costa Rica zur Haiflossen-Mafia mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wenn die FAZ mir das irgendwann erklärt, mache ich das sofort.
Diese Nachhaltigkeit pflegst du ja tatsächlich auch selber. Seit 82, glaube ich, bist du Vegetarier. Gab es da ein Erweckungserlebnis, um Vegetarier zu werden, schon so früh damals? Oder war das eine konsequente Einstellung, weil es vielleicht noch nicht mehr geschmeckt hat? Oder gab es irgendeinen Anhaltspunkt, ich lasse es jetzt mal weg, das Fleisch?
Das war ganz am Anfang meiner schauspielerischen Tätigkeit. Da habe ich 2 Drehtage in einer Hühner, in so einer Geflügelfarm gehabt. Und ich habe das sehr gern gegessen, Hühnchen. Und habe dann das erste Mal gesehen, wie das produziert wird. Und das war mein Erweckungserlebnis. Und ich glaube, wenn das jeder Mensch, der das einmal gesehen hat, reduziert sein Fleischkonsum. Mhm. Ich sage nicht, ich erwarte überhaupt nicht, dass man sagt, wir essen alle jetzt nur noch Gemüse und Obst, aber diese Massen, die wir essen und vor allem, wie die Tiere produziert werden, das halte ich für fragwürdig. Ich glaube, wenn ein Huhn wirklich ein schönes Leben hatte und frei herumlaufen konnte und seine Körnchen auf einem Hof picken durfte, auf einer Wiese, dann darfst du es ehrlich gesagt auch schlachten. Aber das Hühnchen kostet halt dann das 3- bis 4-fache von einem massenproduzierten Huhn. Und mich wundert immer, dass alle sagen, ja, das sind mir scheiße, wie Fleisch produziert wird. Aber sie stehen dann doch am Aldi-Regal und holen sich wieder das Kotelett für 1,99. Mhm. Also ich glaube, da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich, wir wissen ja, dass das Tierwohl, dass es mit dem Tierwohl nicht weit her ist in der Fleischproduktion. Aber am Schluss ist dann doch Geiz sehr geil und wir kaufen immer das Billigste. Und das finde ich ein bisschen schade.
Stimmt, manche mögen sich aber vielleicht das auch gar nicht leisten können anders. Also es gibt ja Menschen, die einkommensschwach sind, die sich dann eben einfach das Fleisch kaufen, was es gerade gibt. Und
ja, aber es gab ja mal den herrlichen Ausdruck der Sonntag. Also meine Oma hat tatsächlich noch den Sonntagsbraten gemacht. Da gab es einmal die Woche Fleisch. Die hatte auch nicht viel Geld. Das war halt dann so eine Art Feiertag. Und dann gab es halt rheinischen Sauerbraten. Und wir müssen ja nicht jeden Tag 3-mal Fleisch essen.
Du fährst ein Elektroauto, wenn ich das richtig weiß. Bist SodaStream-Botschafter, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wenn man dieses Produkt einmal nennen darf, Wasser aus dem Hahn statt Plastikflaschen. Und auf Reisen hast du, ich habe den noch nie gesehen, ich weiß nicht, wie der aussieht, einen Solarrucksack dabei, um Handy und Computer aufzuladen.
Der steht oben in der Garderobe.
Ja? Ja. Und der hat irgendwie ein Solarpanel oben drauf?
Der hat einfach da, wo normalerweise der Rucksack zugemacht hat, so ein kleines Solarpanel. Ja. Damit kannst du deinen Laptop, dein iPad, dein iPhone, kannst du alles aufladen. Es ist schon vorteilhaft, wenn die Sonne scheint.
Was in Los Angeles häufiger der Fall ist.
Na, aber das ganz ehrlich, mittlerweile gibt es so keine Battery Packs, so Powerbanks. Und das heißt, wenn die Sonne mal scheint, machst du 2 Banks dran, dann hast du halt so eine kleine Batterie. Also das funktioniert erstaunlich gut.
Ja. Gibt es gerade eine Tierdoku, an der du recherchierst für die nächste?
Gerade eine fertig gemacht über Nashörner, Nashornhandel. Die läuft am 16. Januar im ZDF und ich drehe als nächstes Geparden. Damit fangen wir Anfang Februar an. Weil ich nie wusste, es gibt noch 7000 Geparden. Das ist faktisch vorbei. Und der ist sehr schwer zu züchten, im Gegensatz zu Löwen und Tigern, weil es ein sehr zickiges Tier ist. Mhm. Extrem viel Fläche braucht und großes Habitat. Und da drehen wir jetzt mal die letzten Exemplare in Namibia und Südafrika.
Damit lässt sich ja kein Geld verdienen mit solchen Dokus. Da gibt man das Budget aus, was da ist, und dann war's das. Das heißt also, du leistest dir das auf der einen Seite mit den Dokus und deinen Lebensunterhalt verdienst du dann in Amsterdam.
Das macht er.
Also so wie zur Zeit.
Das klingt jetzt so, als wäre der Sohn, würde ich das Schmerzensgeld kassieren. Mir macht die Schauspieler einen Riesenspaß. Ja. Aber ich spiele jetzt seit bald 40 Jahren und ich habe einfach irgendwann Lust gehabt. Ich habe mich erstens immer dabei erwischt, nachts im Hotel, dass ich dann doch bei Dokus hängen bleibe. Ich bin so ein totaler Doku-Junkie. Und das macht einen irren Spaß, das zu drehen, weil du hast halt ein 4-köpfiges Team. Im Gegensatz zu einem 60-köpfigen Team. Du bist irre mobil, flexibel. Das ist letztendlich bezahltes Abenteuerrasen, sage ich immer. Und die Filme, glaube ich, bewegen einfach mehr als, entschuldige, wenn ich jetzt noch einen Tatort mache. Ich liebe Tatort und ich drehe den auch sehr gerne. Aber ich glaube einfach, dass diese Dokus echt was bewegen.
Plastik ist ja ein massives Problem bei uns geworden, letztlich weltweit. Plastiktüten in US-Lebensmittelläden sind ja quasi das Selbstverständlichste, was es gibt. Wenn man mal in Amerika war. Plastik ist einer der gefährlichsten Stoffe, den es gibt für Ozeane. Ich könnte mir vorstellen, dass einer deiner nächsten Projekte um Plastik sich drehen könnte.
Haben wir schon mehrfach gedreht, also besonders bei dem Film über Haie, natürlich auch beim Film über Eisbären. Das Mikroplastik ist überall. Also ist gerade in Bayern, ist gerade ein Test veröffentlicht worden, in der Altmühl, in der Donau, in sämtlichen bayerischen Flüssen ist Mikroplastik, in jeder Bioforelle ist Mikroplastik. Das ist eine Pest.
In uns ist überall Plastik.
Es ist eine schon. Heißt jetzt nicht, dass wir alle sofort sterben.
Nein.
Aber es gibt halt leider unfassbar viel marine Tiere, gerade Seevögel, Meeressäuger, die krepieren halt daran. Also die klassischen Fotos sind die, dass halt ein Delfin, die ja sehr gerne spielen mit diesen Ringen von den Sixpacks, von den Dosen-Sixpacks spielen. Und dann ersticken die halt. Es gibt unzählige Schildkröten, die an Plastik ersticken, weil sie eine Plastiktüte mit einer Qualle verwechseln. Also wir sind in Deutschland mittlerweile der Müll-Europameister. Wir produzieren mehr Müll als irgendein anderes EU-Land. Die Amerikaner, also in Texas die Plastiktüte verboten, in Kalifornien, in Ruanda, in Kenia. Wir schaffen das leider nicht, weil die Lobby einfach so mächtig ist, die Verpackungslobby. Ist halt so.
Ja. Wie viel Recherchezeit verlangt das eigentlich? Ich meine, dein Arbeitstag sieht dann so aus, dass du dich, wenn du morgens aufstehst, um die Recherche kümmerst für den jetzt folgenden Dokufilm. Wie lange muss man das machen? Hast du Helfer, die das mit dir zusammen machen?
Wir sind zu viert. Ich habe eine Producerin, großartige Mädel aus München, Eva Quirtner, eine Co-Autorin Judith Adelhoch, war früher die Moderatorin von Vox Tours und ihr Ehemann ist mein Kameramann. Wir machen das zu viert und wir recherchieren im Schnitt 6 bis 8 Monate und dann drehen wir. Also wir haben jetzt die ersten Drehgenehmigungen für Namibia, Südafrika. Wir wissen genau, wo wir Geparden drehen. Wir kennen die Wissenschaftler, die versuchen, die letzten Katzen zu schützen. Also wir sind jetzt sozusagen startklar und haben angefangen im März mit der Recherche.
Hannes Jeneke, kurz mal ein bisschen zurück zur Kindheit, wenn ich darf. Du bist 60 in Frankfurt geboren, die ersten 10 Jahre dann allerdings in Pittsburgh, USA aufgewachsen, von 1960 bis 1970. Dort auch zur Schule gegangen. Dein Vater war Chemiker, dort engagiert, hatte einen Job dort. Die Mutter, Pianistin und auch Hausfrau. Dazu haben sie eine Schwester und einen Bruder. Kann man eigentlich von einer behüteten Kindheit ausgehen?
Oh ja.
Erinnerst du dich an die Zeit in den USA als Kind?
Absolut, ja. Nein, ich habe das Glück, ich hatte eine großartige Kindheit, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Meine Mutter ist südeuropäischer Abstammung, insofern war das eine sehr große Familie. Wir waren ständig bei der Großmutter, beim Großvater. Das war so die klassische italienische Großfamilie und ich hatte echt eine fantastische Kindheit.
60er Jahre, USA, natürlich im Vergleich mit heute ganz anders, aber schon auch spannend. Wolltest du wieder zurück, als man 1970 in der Familie entschied, wir gehen jetzt wieder zurück?
Wir Kinder wollten von uns wohl keine zurück, weil die Schule halt drüben doch sehr viel, sagen wir mal, bis zum 16., 17. Lebensjahr ist sehr viel lockerer. Und der Wechsel auf die deutsche Schule war für uns ein Horror. Allerdings hatte meine Mutter so ein Heimweh nach Europa, nach ihrer Familie, meine Mutter hat es sehr betrieben, dass wir nach Europa zurückkommen, was ich total verstehe.
Ich glaube, dann ging es nach Regensburg, richtig?
Erst Frankfurt nochmal, dann Regensburg.
Ja, und das Interessante ist, dass du verschiedene Schulen durchlaufen hast, weil die Schule hier keine Schule dir so richtig gefallen hat. Die Eltern wollten das eigentlich nicht. Die wollten, dass du jetzt auf eine Schule gehst, aber du hattest keine Lust auf diese, jene oder die andere. Wie viele hast du denn gewechselt, bis es dann endlich zu einer, wenn ich das richtig gelesen habe, Sportschule Regensburg, bis es dazu gekommen ist?
Ich habe so lange gewechselt, bis ich Sport und Englisch zum Hauptfach machen konnte. Ja. Englisch konnte ich perfekt, weil ich drüben aufgewachsen bin. Sport war ich relativ begabt. So, ich habe immer das dünnste Brett gesucht in der Schule. Ich hatte wenig Spaß am deutschen Schulbesuch, muss ich gestehen. Weil ich denke, man könnte Lernen ja auch mit Spaß verbinden. Und das haben die Amerikaner echt besser drauf. Da wirst du bis zum 18. Lebensjahr relativ freigelassen, um rauszufinden, wer du bist, was du willst. Und wenn die Uni losgeht, wird es richtig hart. Universitäten in den USA sind unfassbar teuer. Wenn du kein Stipendiat bist, musst du entweder ein riesen Studentendarlehen aufnehmen oder die Eltern müssen zahlen. Und dann ist Schluss mit lustig. Bei uns ist genau umgekehrt. Bei uns ist so die Schule der Horror. Und dann kommst du auf die Uni und dann geht die Studentenparty los. Also ich habe lange im Studentenviertel von Köln gelebt und habe mir gedacht, echt, die studieren nebenher? Wie schaffen sie denn das, wenn die jeden Morgen bis 7 in der Kneipe stehen? Nee. Und das ist in Amerika genau umgekehrt. Und ich glaube, es ist klüger, Kindern erstmal sehr viel Freiraum zu lassen. Und sie nicht irgendwie mit Vokabeln zu peitschen, mit Algebra und Geometrie und irgendwelchem völlig überflüssigen Quatsch. Und sie dann irgendwie, wenn sie sich entschieden haben, was sie machen wollen, dann zu sagen, so, jetzt geht die Arbeit los. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, das deutsche Bildungssystem wäre reformierungsfähig.
Ich glaube, da kann man auch gerne applaudieren, ja. Das ist ja auch immer wieder Wahlkampfthema überall. Damals, als du als Barmixer und auch im Plattenladen gearbeitet hast, Hattest du ein besonderes Faible zur Musik und hätte man auch sagen können, Gott, ich werde Rockmusiker vielleicht irgendwann? Also, oder war es tatsächlich damals so, dass man gar nicht wusste, was man eigentlich machen wollte? Ich meine, viel mit Musik zu tun haben, im Plattenladen zu arbeiten, das war natürlich damals eine ganz schöne Geschichte. Das hat bestimmt Spaß gemacht, wenngleich man wusste, es wird einen auch nicht so weit bringen.
Also meine Mutter war fünfte Generation klassische Musiker und die hat uns sehr abgeraten, in irgendeinem Orchestergraben zu verschwinden und da Operette zu schrubben. Ich habe Geige gespielt und Klavier und bei mir wäre, wenn überhaupt, Geige in Frage gekommen. Und wie, das ist halt welchen Fakt. Du sitzt dann, wenn du Glück hast, im Heidelberg im Orchestergraben und spielst den Bettelstudenten. Und davon hat meine Mutter uns echt abgeraten. Ich war natürlich ein totaler, auch aus Opposition gegen den Musikgeschmack meiner Eltern, totaler Punk-Fan. Ich fand die Stringers toll, die Sex Pistols, Endure and the Blockheads. Ich bin sehr früh auf Springsteen gestoßen, auf Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis. Ich bin halt mit den, glaube ich, wahrscheinlich besten Musikern der letzten 60 Jahre groß geworden, Bob Dylan. Also, und das war meine Musik. Und der Hauptgrund, warum ich in diesem Plattenladen gearbeitet habe, weil ich die LPs zum EK bekommen habe, zum Einkaufspreis.
Und dann hat, sehr schön, und dann hat sich eine über 1000 Exemplare große Plattensammlung angesammelt, wenn das stimmt, was man sich so.
Es waren 6000, ich habe mich jetzt doch getrennt.
6000, ja.
Jetzt habe ich ungefähr noch 1000,
ja. Ja, genau. Ja, ich frage das auch aus einem bestimmten Grund, weil wir haben ja eine schöne Tradition bei NDR Info und WDR 5 im Gespräch hoch 2. Gäste können sich auch einen Musiktitel wünschen, ja, einen, zu dem es eine gewisse Geschichte gibt. Und du hast dir einen besonderen Song von Bruce Springsteen gewünscht, den Wrestler. Warum den?
Springsteen gilt ja so ein bisschen als patriotischer US-Rocker, was er nie war. Das war einfach ganz schlimmer Missbrauch von Ronald Reagan, der halt diesen Born in the USA-Song benutzt hat für den Wahlkampf. In dem Song geht es eigentlich um einen Vietnam-Veteran, der nach Hause kommt und einfach behandelt wird wie ein Arschloch, weil er in Vietnam gekämpft hat. Ich halte Springsteen nach Dylan für den größten Texter der Rockszene. Und das ist einfach ein wunderschöner Text, ganz melancholischer, trauriger Text über die Figur, die Mickey Rourke in dem Film spielt. Und das ist so eine Ballade, die kaum jemand kennt von Springsteen, deswegen habe ich mir den ausgesucht.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me, I come and stand at every door. And you've seen me, I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more?
In Info und WDR 5, Gespräch hoch 2 mit Hannes Jenicke. Hannes, dann kam die Schauspielausbildung, haben wir vorhin schon gerade ein bisschen gestreift. Wiener Max-Reinhardt-Seminar, Wiener Opernschule, London School of Modern Dance. Auch das überall beworben und gleich genommen worden? Oder war das auch manchmal ein bisschen vom Vorsprechen oder von der Präsentation erstmal so ein bisschen wackelig?
Also wie gesagt, bei der Schauspielschule erst im zweiten Anlauf. Ich wollte eigentlich aufs Mozarteum in Salzburg, bin dann in Wien gelandet und habe mich dann sehr früh entschieden, dass ich eine dreispartige Ausbildung machen wollte. Und das gab es damals in Deutschland eigentlich noch nicht, also für Musical. Und da musstest du nach London oder in die USA. Und dann habe ich die Gesangsausbildung parallel an der Opernschule in Wien gemacht und die Tanzausbildung in London in den Pausen, Ferienpausen. Und habe dann tatsächlich erstmal mit Musical angefangen. Und wollte da eigentlich auch gar nicht weg, bis der Baum mir gesagt hat, wenn du ein seriöser Schauspieler werden willst, musst du raus aus dem Musical, das wird in Deutschland nie ernst genommen werden. Dem bin ich dann gefolgt und dann bin ich ganz brav ans Schauspiel Bonn und habe dann Faust gespielt und Tschechow und alles, was es gibt. Dann war dann bei Flim in Köln am Schauspielhaus, dann bei Zadek in Berlin und Hamburg. Also ich habe mich dann über das Staatstheater quasi hochgedient und bin dann unfallartig halt auch beim Film gelandet, weil das nie der Plan war. Ich bin halt von einem Stück weg engagiert worden für meinen ersten Film.
Und Tanz war schon mit im Potpourri dessen, was man machen musste damals?
Also wenn du West Side Story machen wolltest, dann musstest du tanzen können. Oder Chorus Line oder die ganzen großen Shows.
Dann kam ja ein ganz besonderer Film 1984, Abwärts. Karl Schenkel engagierte dich als Gegenspieler von Götz George. Wolfgang Kieling war auch dabei. Ein Film von, wie ich damals fand, beklemmender Dichte, nichts für Klaustrophobiker. Also es spielt alles in einem Fahrstuhl. Später hast du ja gesagt, alles was ich weiß oder alles was ich so gelernt habe, habe ich von Götz George gelernt. ab da ging das dann los mit einer Freundschaft zu Götz-George?
Der war eine unfassbare Mischung aus Spielwut, Spiellaune und Spiellust und preußischer Disziplin. Und ich erzähle mal folgende Geschichte. Ich war halt echt Anfänger, ich hatte noch nie gedreht und wir wohnten im gleichen Hotel in München. Wir drehten das in so einem alten Kasernenschacht, da wurde die Aufzugskabine nachgebaut. Und wenn auf der Dispo stand 7.15 Uhr Abholung, wir haben im Winter gedreht, dann stand Götz-George um 7.13 Uhr auf der Straße. Bei Schnee, Regen, es war ihm völlig egal. Immer 2 Minuten vor Abholung. Denn normalerweise klingeln die armen Fahrer, die Schauspieler raus. Dann hat er noch nicht geduscht, dann hat er sein Drehbuch vergessen und dann warten die da mal 2 Jahre. Götz war genau das Gegenteil. Und dann hat er halt für jede Szene 10 Angebote gehabt. Das könnte man so machen, könnte man so machen. Und wenn der Schenkel gesagt hat, der Regisseur, das ist super, Götz, hat er gesagt, ich habe noch eine andere Idee. Der wollte einfach immer bis zur Perfektion alles ausprobieren. Und wenn du das 3 Monate jeden Tag von morgens bis abends an der Backe hast, dann verstehst du sehr schnell, warum der Mann so erfolgreich war.
Du galtst ja in der jüngeren Generation ganz schnell als cool und auch lässig. Wenn man das so sieht, kann man das sehr gut nachvollziehen. Bis heute hast du über 150 TV- und Kinoproduktionen mitgewirkt. Wenn die Zahl so stimmt, wahrscheinlich eher mehr. Manche gut, manche vielleicht im Nachgang ein bisschen weniger gut. Auf welche Rolle bist du eigentlich besonders stolz in deiner Karriere und welcher Film ging gar nicht?
Also die Liste der Filme, die gar nicht gehen, ist relativ lang. Die Filme, die besonders waren, die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ich habe ein paar Mal halt international drehen dürfen, darunter einen Film mit dem Titel Katharina die Große. Den hat ein Regisseur namens Marvin Chomsky gemacht, der hatte Roots gemacht und Holocaust mit Meryl Streep damals. Und da spielte Catherine Zeta-Jones die Hauptrolle und Omar Sharif, Jean Moreau. Das war, glaube ich, einfach vom Niveau her das Spannendste, was ich je machen durfte. Ich habe sehr viel mit Dominik Graf gedreht, ein deutscher Regisseur, den ich immens schätze. Der sehr spröde ist, teuer, unbeliebt, kantig, kompliziert, zickig für die Sender, aber den schätze ich ganz immens. Also mit dem habe ich, wie gesagt, diesen Tatort gerade gemacht, diesen RAF-Tatort, der kürzlich lief. Und es gibt einen weiteren Regisseur, Thomas Jauch, der lebt in Hamburg, mit dem habe ich sehr viel gemacht, darunter 2 Teile für die ARD namens Alphamann, da habe ich so einen blinden Polizeipsychologen gespielt. Also ich habe ein paar Filme gemacht, wo ich denke, für die muss ich mich nicht schämen. Ich habe ganz viele Filme gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin zwar nicht arm, aber ich will das Geld trotzdem. Ich habe ganz viele Filme gedreht, wo es hieß, den drehen wir übrigens in Namibia. Ach ja, ehrlich? Da war ich bei der Lektüre des Drehbuchs dann relativ großzügig. So. Also das war eine Zeit lang, wo ich wollte die Welt immer sehen. Und ich habe natürlich Filme gemacht, die ich wahrscheinlich hätte absagen müssen von der Qualität des Drehbuchs her. Aber mein Gott, ey.
Auch weil es vielleicht Spaß gemacht hat, auch wenn der Film nicht so toll war. Es gab für RTL diese Helden, wenn dein Land dich ruft.
Ja, das war, für den schäme ich mich.
Das war, glaube ich, jetzt gar nicht so lange her, aber das war, sage ich mal, grenzwertig vielleicht. So, ja.
Wobei das Konzept eigentlich gut war, es sollte eigentlich ein Actionfilm werden. Ein 100-minütiger Actionfilm. Daraus wurde ein 160-minütiges deutsch-nationales Vereinigungsepos. Ich saß im Pressescreen mit Christiane Paul, meiner Partnerin, wir saßen echt so im Kino so. Und man konnte gar nicht tief genug irgendwie stehen. Das war der Horror. Aber manchmal gehen Filme schief. Macht mir nicht mit Absicht. Also keiner ist da hingekommen und sagt, komm, lass uns mal einen richtig schlechten Film drehen. Wir dachten natürlich, wir machen einen tollen Actionfilm, aber hey, manchmal geht es daneben.
Tatort, mehrmals erwähnt jetzt schon im Gespräch. Wenn jetzt jemand käme und sagte, Tatortkommissar Jenicke, für den, weiß nicht, NDR, SWR, was man will, würdest du dann sagen, lass mich mal überlegen?
Ist mir 2-mal angeboten worden, ich habe nur 2 Bedingungen gestellt, dass ich bei Autor und Regie mitsprechen möchte. Absage. Also ich finde den Tatort eigentlich ein tolles Format, wenn man wirklich sich mit den Büchern Zeit lässt und da auch wirklich wieder spannende Filme macht. Ich finde das Format großartig, man hat es aber so inflationiert durch die Masse, ich glaube es werden jedes Jahr 40 Tatorte gedreht, dass es auch schwer ist für Autoren, sich da was Neues auszudenken. Also wenn man das Format nochmal wirklich frisch angehen würde, finde ich es ein spannendes Format, weil du kannst politisch sein, du kannst sozial sein, du kannst lustig sein wie Münster, aber ich finde es im Moment ein bisschen überstrapaziert und ich hätte auch ein bisschen Angst vor dieser, man ist dann wirklich Beamter im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann ist die Schublade erstmal auf.
Ja, dann bist du halt Kommissar. Und die Kommissare, die ich kenne, das sind halt großartige Kollegen, die machen nebenher nicht mehr furchtbar viel. Weil dann bist du eben der Kommissar. Ja. Und dafür hätte ich ein bisschen Angst, weil der Beruf ist nur spannend, wenn du eigentlich mit jedem Film was völlig Neues spielst.
Wenn man das recherchiert, dein Leben, dann merkt man, dass du nicht so wahnsinnig viel Wert auf Pomp, Luxus und Schickimicki legst, das ganze Zeugs. Was bedeutet denn so Geld und Bekanntheit, bedeutet einem das nach 40 Jahren viel, also wenn man auf der Straße erkannt wird oder so, ist das okay oder wie geht man damit um, dass man natürlich populär ist, möchte man das auch sein oder ist es doch schon mal ganz gut, wenn man dann doch nicht erkannt wird?
Also Schauspieler, die sich beschweren, dass sie erkannt werden, sollen sofort den Beruf wechseln. Das finde ich unglaublich verzickt. Das ist ja ein Kompliment an deine Arbeit. Dann hast du irgendwas richtig gemacht, dass Leute dich deine Arbeit gucken. Ansonsten ist das, hat das ein paar große Vorteile. Kleines Beispiel, ich habe eine Mutter, die ist Pflegefall. Ich möchte nicht, dass sie im Heim unterkommt. Und ich kann mir aufgrund meiner Verdienstlage leisten, die wirklich zu Hause großartig versorgen zu lassen. Das ist ein Luxus, den ich immens genieße. Das können sich die meisten Menschen nicht leisten. Ich kann natürlich ganz anders spenden als Theaterdarsteller. Ich weiß noch genau, was ich verdient habe am Theater. Davon spendest du nicht mehr viel, weil die letzte Woche des Monats ist schon immer relativ eng. Und also das hat natürlich große Vorteile und die Nachteile, finde ich, die kann man wirklich ignorieren. Also wenn sich jemand darüber beschwert, dass er bekannt geworden ist mit seinem Beruf, dann soll er bitte den Mund halten.
Sehr deutlich. Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch. Die aktuelle Lage der Politik momentan, ärgert dich das oder empfindest du das ein bisschen so als normal? Ja, das muss es eben jetzt mal sein. Die müssen halt ein bisschen länger brauchen, um sich zusammenzufinden, was die Regierungsbildung angeht. Oder läuft das so an dir vorbei und sagst, ja komm, lass die mal machen?
Also ich bin politisch sehr interessiert. Ich trage tatsächlich ein grünes Parteibuch mit gelegentlich schweren Bauchschmerzen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, haben die sich in den Jamaika-Verhandlungen erstaunlich konstruktiv verhalten. Ich finde es schade, dass es geplatzt ist. Ich hätte es eigentlich eine sehr spannende Konstellation gefunden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die FDP hingeschmissen hat. GroKo finde ich jetzt erstmal keine wahnsinnig spannende Perspektive. Aber ganz ehrlich, wir leben in einem demokratischen Land. Und da muss man den Leuten auch die Zeit geben, zu verhandeln. Also jetzt zu sagen, es muss alles schnell gehen, halte ich für falsch. Wichtig ist, dass Lösungen gefunden werden für die Pflegekrise, Bildungskrise, für die Rüstungsexporte. Glyphosat ist verlängert worden, finde ich eine Katastrophe. Also es gibt so viele Baustellen. Ich hoffe, dass dann eine Regierung zustande kommt, die da zur Tat schreitet. Aber ich finde das jetzt nicht zum Verzweifeln.
Kommen wir noch mal ein bisschen zur Familie. Die Frage, bist du eigentlich ein Familienmensch? Also hast du guten Kontakt zu den Geschwistern? Zu deiner Mutter hast du ja gerade erwähnt, wie du dich jetzt einsetzt. Ist das Familiäre von damals, als man so in den USA war, so weitergewachsen? Und würdest du dich als Familienmensch bezeichnen?
Also ich bin alle zwei Wochen bei meiner Mutter. Wir rotieren so durch. Meine Schwester ist Krankenschwester mit Schichtdienst, also die ist etwas limitierter in ihren Möglichkeiten. Sobald ich ein Wochenende frei habe, fahre ich hin. Mein Bruder lebt in Köln, fährt auch ständig hin. Also wir sind eine ganz tolle, intakte, sehr eng gestrickte Familie. Mit meiner Mutter telefoniere ich täglich. Sie sitzt halt jetzt im Rollstuhl und hat so ein Telefon mit diesen riesen Tasten. Und das ist so ihr Kontakt zur Welt. Und da rufe ich jeden Tag an. Nein, wir sind Gott sei Dank eine echt intakte Familie. Und
sie gibt dir noch Klavierunterricht, habe ich gelesen.
Ja, irgendwie muss sie sich ja beschäftigen. Sie hat einen Schlaganfall gehabt, ist halbseitig gelähmt und war halt ihr Leben lang Klavierlehrerin. Und da ich ja die Zeit mit ihr irgendwie totschlagen muss und sie nicht ständig durch den Park schieben kann, gerade bei Schlechtwetter, habe ich mich entschieden, obwohl ich mit 11 aufgehört habe, Klavier, mich wieder unterrichten zu lassen von ihr. Das ist sehr streng, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass man bei den ersten Stücken des wohltemperierten Klaviers dann doch noch so einen Anschiss einfangen kann. Super. Aber wir haben Spaß und lachen viel.
Du hast mal gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, eine Frau zu begeistern. Klavier spielen, Italienisch sprechen oder kochen können. Und dann muss man lesen, dass du noch nie eine warme Mahlzeit im Leben selbst zubereitet hast. Ich habe es dann nochmal wieder zurückgespult, habe es mir nochmal angeguckt. Ja, er hat es tatsächlich gesagt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine warme Mahlzeit zubereitet. Keine Lust zu kochen?
Wenn du Theater machst, im Festengagement, gehst du morgens in die Kantine zum Frühstück, dann hast du Probe, nach der Probe gehst du Mittagessen in der Kantine und dann hast du abends Vorstellung und nach der Vorstellung isst du in der Kantine. Dass man da nicht an Skorbut stirbt, ist ein Wunder, weil der Kantinenfraß ist in der Regel absolut ungenießbar. Ich habe mich jahrelang von Snickers und Kaffee ernährt in den Kantinen, aber du kochst halt nie. Kein Mensch geht nach einer Vorstellung um 11 nach Hause, stellt seinen Herd und kocht. Du wirst halt so ein Kneipen-Kantinenkind. Und das habe ich halt jahrelang gemacht. Dann hatte ich eine Großmutter, da hattest du als Mann Küchenverbot. Du durftest dann rein, wenn sie fertig war, zum Spülen und zum Putzen. Meine Großmutter war 1,53 groß, aber umso massiger und die hat in der Küche gewohnt und da hatten wir einfach nichts verloren. Ich bin auch nicht begabt, ich habe es ein, zwei Mal probiert, habe es nicht mal geschafft, die Spaghetti-Soße mit den Nudeln gleichzeitig irgendwie essbar zu machen. Und ich habe immer so tolle Stammlokale. Ich sehe nicht ein, warum ich dann für mich alleine da irgendwie die Schürze anschmeiße.
Also soll. Italienisch sprichst du
nicht? Spreche ich auch nicht.
Kochen geht nicht.
Klavierspielen.
Also muss es das Klavierspielen bringen, oder?
Ich muss mir immer ganz raffinierte Dinge ausdenken, um Frauen zu begeistern. Nein. Also weder Klavier noch Italienisch noch Kochen. Geht trotzdem. Ja. Nein. Jeder kennt diesen Film A Fish Called Wanda, ein Fisch namens Wanda, wo John Cleese wirklich nichts weiter sagt als irgendwie Pomodoro, Mozzarella. Und schon wird Jamie Lee Curtis schwach. Hammer-Szene in dem Film. Ja. Und nein, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Und ich habe auch festgestellt, es gibt auch Damen, die lassen sich gerne ins Restaurant ausführen.
Zum Italiener dann, zum mit Italiener. Der Barmusik, ja, am Klavier. Hannes Jenicke, vielleicht kommen wir noch mal kurz zur Eigenschaft des Buchautors. Wie fing denn das mit den Büchern an? Es ist ja ein ganz anderes Arbeiten. Wie kommt es dazu, dass man neben dem, was man dokumäßig macht, dann auch noch sagt, ich habe jetzt hier genug Gedanken, genug Ideen, um ein Buch zu schreiben?
Es war genau andersrum. Judith und ich, meine Doku-Partnerin, die hatten überhaupt keine Lust, ein Buch zu machen, auch keine Zeit. Aber dieser Verlag, Random House, Bertelsmann, war so hartnäckig, dass sie gesagt haben, ihr müsst doch zu diesen Dokus ein Buch machen. Das haben wir ein Jahr lang abgesagt. Aber diese Lektorin, das ist bis heute meine Lektorin, ist unfassbar begeistert, energetisch und hartnäckig. Und die hat uns dann einfach breitgequatscht. Und dann haben wir dieses Buch gemacht, das basierte letztendlich auf den Doku-Drehbüchern. Das war jetzt nicht ein Riesenakt von wegen, wir schreiben einen Roman. Und da waren ja auch sehr viele Fotos drin, da mussten wir jetzt nicht so schrecklich viel schreiben und so. Und das lief halt erstaunlich gut. Und dann haben wir gesagt, na, Glück gehabt. Und gleiche Dame, Renate Hoffmann, sowas von hartnäckig. Ich habe mich dann zu der die große Volksverarsche breitgequatscht. Und das ging halt echt durch die Decke.
Jetzt gibt es das neueste Werk in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wahrgenommen haben hier im Saal. Wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen. 6 CDs selbst besprochen. Das ist ja auch ein Akt, ein Hörbuch daraus zu machen. Geht schnell. Was sind denn so Helden? Sind es eigentlich die stillen Helden des Alltags, die eigentlich die wahren Helden sind?
Es gibt beide. Das sind zum Teil, war das meine alte Nachbarin in Köln. Eine Frau namens Charlotte Scherbaum, die wirklich kein Deutsch spricht, sondern eine Kölschblatt. Die ist weit über 80, hat von jeder Wohnung 11 Wohnungen im Haus einen Schlüssel, fährt in ein Altersheim um die Ecke und volontiert dort, weil die alten Lützi nur so einsam. Die sind wahrscheinlich alle jünger als sie. Aber die ist so eine Frau, wo ich immer denke, es gibt so fantastische Menschen, die nie eine Plattform kriegen. Ich kriege ständig irgendwie eine Plattform zum Palabern. Und ich habe einen Taxifahrer in München, MS-Patient. Einer der fröhlichsten, sozialsten, tollsten Menschen, die ich je getroffen habe. Der kann aus dem Auto nur noch aufstehen mit ganz viel Hilfe. Und ich habe den noch nie schlecht gelaunt gesehen. Ich fahre seit 10 Jahren mit dem. Und solche Leute. Natürlich habe ich auch Götz George, über den schreibe ich natürlich, weil das einfach ein ganz, ganz besonderer, großartiger Mensch war. Also ich habe so ein Sammelsurium von bekannten Helden aus meiner Perspektive und völlig unbekannten.
Es wäre ja ganz schön, wenn man das so liest, wenn man Jugendlicher ist. Heute wäre es ganz gut, wenn man ein Idol, ein Held oder jemand, den man einfach nur gut findet, so, wenn man den hätte. Warum brauchen wir heute mehr denn je aus deiner Sicht Helden?
Weil ich schon glaube, dass diese Instagram-Generation, also dieses Kardashian-Phänomen, das 12-Jährige anfängt zu hungern, wenn die neue Staffel von Heidi Klum läuft, Germany's Next Topmodel. Ich glaube, wir haben im Moment eine sehr fragwürdige Auswahl an Helden und Vorbildern. Und wenn Leute... Und das hat ganz viel mit meiner Branche zu tun. Es fing an mit diesem Big Brother-Quatsch, wo irgendwelche Leute, die sich im Container haben einsperren lassen, plötzlich Riesenstars waren. Dschungelcamp, Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, Deutschland sucht den Superstar, das Supertalent. Das ist ja eine Volksverblödung. Ich habe lustigerweise im Nachbardorf, am Ammersee in Schondorf, kenne ich zufällig eine Therapeutin. Und deren Bude ist wirklich rammelvoll, wenn die neue Staffel von Klum kommt. Mit 12-Jährigen, die sagen, ich esse jetzt nur noch Watte und Wasser. Ich möchte auch so dünn sein. Das hat ja auch verheerende Auswirkungen. Und ich bin echt mit anderen Helden groß geworden in den 60er, 70ern. Und ich finde es ein bisschen bedenklich, wer jetzt gerade so hochgejatzt wird, auch in den Medien. Ich meine, ist wirklich Hygiene Fischer der Weisheit letzter Schluss als deutsche Popkönigin? Wir haben ja wirklich tolle Musiker. Oder noch, auch, ich meine, das ist wirklich ein fantastischer Musiker. Aber Xavier Naidoo, er nennt sich ja Xavier Naidoo, da denke ich immer, ein Mann, der bei den Reichsbürgern auftritt und diesen, entschuldige, doch gefährlichen Schwachsinn verzapft, muss man den immer noch hochhypen. Zugegebenermaßen tolle Stimme, toller Songschreiber, aber ich finde ihn politisch halt schwerst bedenklich. Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, was die Medien und auch gerade meine Branche so servieren an Vorbildern. Im Glücksfall sind das ja noch Fußballer.
Ja.
Da hat man ja noch irgendwie Glück.
Wenn das also was Xavier Naidoo angeht, da hat der NDR sich auch entschlossen, das ähnlich sagst, zu sehen wie du.
Fragen wir auf einer Straße, ob Leute noch wissen, wer Rupert Neudeck war, der Gründer von Cap Anamur. Kennt kein Mensch. Frag mal, warum Leute noch wissen, wer Albert Schweitzer war. Kennt kein Mensch.
Kriegst du Reaktionen auch von jüngeren Leuten auf dein Buch momentan, die sagen, Mensch, hat mir mal die Augen geöffnet oder ja, stimmt? Oder bewegt man sich in einer Blase derer, die es ohnehin alles genauso sehen wie du? Und nee, du schwer Zuspruch, hast damit, Menschen zu überzeugen, die vielleicht vorher anders dachten.
Also ich kriege den Zuspruch hauptsächlich über die Facebook-Seite, wo unfassbar tolle Kommentare kamen von Leuten, die auch so ein bisschen unter diesem Deutschen, das macht man doch nicht, was denkt denn dann der Nachbar und was sagt denn der Chef, die darunter nämlich leiden. Also ich habe da offensichtlich so einen Nerv getroffen von Leuten, die auch gerne mal ausbrechen würden aus dieser deutschen Herde, die halt hier auch ein bisschen strenger gestrickt ist als in anderen Ländern. Also Engländer akzeptieren halt eine gewisse Verrücktheit, Extrovertiertheit. Amerikaner ist es völlig egal, wie du rumläufst, was du anziehst, ist denen völlig wurscht. Da gibt es 300 Kilo Frauen, die mit Leggings rumlaufen und das ist nicht mal ein Blick wert. Bei uns gleich, hey, schau mal die Fette, was hat die denn an? Das ist bei uns schon auch irgendwie strenger als in anderen Ländern.
Ja.
Und ich habe irre viel Feedback bekommen von Leuten, die sagen, endlich sagt das mal jemand. Ich möchte nicht dauernd überlegen, was denken die Nachbarn, was sagt der Kollege, was sagt der Chef. Und meine beiden Lieblingssätze in Deutschland gehen so. Und das gibt es in jeder Branche. Bei einem Filmprojekt, was du vorstellst, oder wenn du in einer Firma arbeitest. Haben wir noch nie gemacht oder haben wir immer so gemacht? Und dazwischen hast du eigentlich keinen Spielraum. Das ist das Totschlagsargument. Ja, das und ich davon sollte sich mal befreien.
Ja, der deutsche Mann sagt von ihm, er meckert gern, er hat gern schlechte Laune, er hat die German Angst, die man weltweit ja auch schon kennt. Das ist in anderen Ländern natürlich anders und scheint offenbar deutschspezifisch zu sein und hat vielleicht auch mit unserer Geschichte zu tun. Ich wollte fragen, in den USA und in Kalifornien ist es vielleicht auch wegen des Wetters anders.
Ja gut, ist ja nicht überall in den USA sonnig. Also es gibt Bundesstaaten, da wo ich aufgewachsen bin, ist der Winter sehr viel schlimmer als hier. Also der ganze Norden, Montana, Wisconsin, Minnesota, Pittsburgh, das ist richtig schlimm. Das ist wie Kanada. Also Kalifornien ist natürlich der Sonnenstaat, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Amerikaner ein irres ethnisches Gemisch sind. Und da leben halt x Kulturen wirklich nebeneinander mit doch erstaunlicher Eintracht. Ich meine, die haben natürlich auch ein Rassismusproblem, gerade was Schwarze betrifft, aber Mexikaner, Kolumbianer, Asiaten, Europäer, Osteuropäer. Ich bin überrascht, wie gut dieses Sozialexperiment trotz Trump funktioniert. Ich meine, Schäuble und Kohl haben noch vor 15 Jahren gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Wake up, kann ich nur sagen. Mhm. Also der Mensch ist immer gewandert. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. In der deutschen Pflege fehlen 350.000 Arbeitsplätze. Die werden wir nicht mit Deutschen füllen. Meine Schwester arbeitet in dieser Branche. Die sind, glaube ich, im Moment 47 Pfleger. 3 kommen aus Deutschland.
Wie macht man es denn in den USA? Ist es anders? Gibt es da einen Pflegenotstand? Gibt es da ein anderes System? Da wird ja auch nur jemand hin, der sich das leisten kann.
Das ist ein angesehener Beruf. Das Einstiegsgehalt einer amerikanischen Krankenschwester sind $60.000 pro Jahr. Da sind wir beim Dreifachen dessen, was eine deutsche Schwester verdient. Völlig anderer Sozialstatus. Und das wundert mich, dass es im Wahlkampf nicht mal die SPD thematisiert hat, dass die Erzieher, Erzieherinnen, Altenpfleger, Altenpflegerinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Polizisten, die werden beschissen bezahlt. Die haben alle einen Zweitjob. Also in Bayern hat 50% der Polizisten einen Zweitjob, um überhaupt eine Familie ernähren zu können. Das sind die Berufe, die wir wirklich brauchen. Gerade Erzieherinnen. Das sind die Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Verdienen was? 1200 netto im Monat? Das ist ein Skandal. Warum redet da keiner drüber?
Ich glaube ja, dass sehr lange schon darüber gesprochen wird, allein es tut sich so wenig. Sie hätten schon lange oder man hätte schon lange das politisch verändern können. Offenbar ist es nicht gewollt. Ja, manchmal fragt man sich, warum, hier ist das Problem offensichtlich, warum passiert so wenig?
Aber wir reden halt über die Maut. Und die Maut von Herrn Doofbrindt hat jetzt schon 60 Millionen gekostet. Entschuldige, das ist ein Riesenthema. Also man wundert sich manchmal über die Prioritäten hierzulande.
Zum Ende noch ein paar Fragen. Bist du ein gläubiger Mensch?
Also ganz schwierige Frage. Ich bin katholisch erzogen worden.
Ja.
Bin mit Volljährigkeit aus der Kirche ausgetreten, aber eher wirklich aus politischen Gründen. Ich sage immer, ich glaube an die Evolution. Ich habe mich jetzt so viel mit Natur beschäftigt und Umwelt und ich glaube schon, dass es eine übergeordnete Kraft gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein konventionell gläubiger Mensch bin, der in eine protestantische, katholische, wie auch immer Kirche geht. Aber ganz schwierige Frage. Also eigentlich müsste ich sagen, ich bin Agnostiker, weil Agnostiker heißt ja, ich weiß es nicht. So. Insofern bin ich wahrscheinlich ein klassischer Agnostiker.
Angst vor dem Tod?
Nein.
Wann hat man ein erfülltes Leben gelebt? Also wenn man 50 wird, dann denkt man zum ersten Mal so ein bisschen, jedenfalls war es bei mir, so ein bisschen mal zurück. Kommt ja noch was, aber die erste Halbzeit ist durch, zweiter, vielleicht lässt der Schiedsrichter noch was nachspielen, weiß man nicht. Man denkt ein bisschen mehr über sich nach. Ist das auch so gewesen?
Also bei mir hat das angefangen, mein Vater ist letztes Jahr an Demenz gestorben, über 5 Jahre hinweg. Da beschäftigt es mit dem Alter, zwangsweise. Meine Mutter, wie gesagt, ist auch im Pflegefall. Aber ich glaube, ein erfülltes Leben hast du dann, wenn du das Glück hast, Spaß an dem, was du tust oder was tun darfst. Und wenn du vielleicht nicht nur ich schreist dein ganzes Leben lang, sondern gelegentlich wir uns. Ich glaube, dass Menschen, die sich ein bisschen umschauen, wie es der Umgebung geht, dass sie einfach glücklicher sind. Das beobachte ich wirklich seit Jahren. Dass die Menschen, die ich kenne, die sozial engagiert sind, politisch engagiert, in irgendeiner Form was tun, was nicht der eigenen Nabelschau, dem eigenen Wohlstand, Wohlergehen, dass die zufriedeneren sind. Und dass die oft auch mehr lachen. Und ich glaube, das ist so ein relativ einfaches Kochrezept für guten Schlaf und zufriedenes ins Bett gehen abends, wenn du nicht den ganzen Tag ich geschrien hast.
Gibt es noch ein Projekt, was immer es auch sein mag, das du noch verwirklichen möchtest?
Ganz viele, also im Filmbereich sowieso.
Vielleicht ja nicht unbedingt Film. Also so ein Lebensprojekt.
Ich würde wahnsinnig gerne mal einen richtig großen Turn fahren. Einmal über den Atlantik, einmal über den Pazifik, einmal über den Indischen. Also sowas in der Richtung mache ich auf jeden Fall irgendwann noch.
Das heißt, mal ein ganzes Jahr aussteigen, wenn das geht. Also
ja, ein halbes Jahr wäre schon mal toll. 3 Monate wäre schon mal toll. Ja. Nein, da in der Richtung gibt es ganz viel. Es gibt immer noch unglaublich viele Orte, die ich noch nicht bereist habe, die ich gern sehen würde. Nein, die Liste ist lang.
Noch ein paar kleine Alternativen und du brauchst einfach nur zu sagen, was du präferierst. Zigarette oder Zigarre?
Darf man das öffentlich sagen?
Ja.
Kameras aus. Ich finde Tabakgenuss in jeder Form immer noch leider sehr attraktiv. Hoffentlich hört das meine Mutter nicht. Die staucht mich bis heute zusammen.
Film oder Buch?
Oh. Beides, aber wenn ich also wahrscheinlich erstmal Film, dann Buch.
Action oder Komödie?
Komödie.
Feuer oder Wasser?
Wasser.
Öffentlich-rechtlich oder privat?
Öffentlich-rechtlich.
BMW oder Mercedes?
BMW.
Oper oder Theater?
Theater.
Sex oder Golf?
Also wie heißt es so schön? Golf ist der Sex des Alters? Nein, definitiv das Erstere.
Um Danke.
Gottes Willen.
Hund oder Katze?
Katze.
Blond oder schwarz?
Egal.
Baumarkt oder Handwerker?
Baumarkt.
Italien oder Frankreich?
Italien.
Lotto oder Roulette?
Lotto.
Fußball oder Handball?
Fußball.
FC Köln oder Bayern München?
Köln natürlich. Traum, Mann, hoffentlich gewinnen die jetzt irgendwann mal. Ist echt traurig.
Kerze oder Glühbirne?
Kerze.
Anfang oder Ende?
Anfang.
WDR 5 und NDR Info, Gespräch hoch 2 hier aus Osnabrück. Ein ganz, ganz herzlichen Dank an Hannes Jenicke für diese wirklich sehr kurzweilige Stunde. Und alles Gute für dich.
Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Echt. Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.